Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Bau schon wieder im Vorwärtsgang.
Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum.
In die Mitte, Lasogga!
Luis Holtmann! Der HSV führt!
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir melden uns vom Volksparkgeflüster mit Folge 27 zurück und schauen auf das vergangene Spiel bei der Union aus Berlin gegen unseren HSV, welches wir mit 2:0 nach einer sehr, sehr schlechten Leistung verloren haben. Ja, Köln, trotzdem glaube ich noch euer Man of the Match, auch wenn die Beteiligung, glaube ich, nicht so hoch war. Gucken auf das, was kommt, gucken, was generell im Moment rund um den HSV so passiert. Es passiert ja wieder ganz schön viel, hat man so den Eindruck. Ja, und hoffen, dass wir in die nächsten drei Spiele gehen und dort die Maximalausbeute von 9 Punkten holen, weil wir jetzt mal auf Tabellenplatz 4 gelandet sind. Ich würde vorschlagen, Christian, du hast doch bestimmt ein paar Zahlen zum Spiel. Muss ja nicht viel sein.
Ja, nur so das Übliche, sag ich mal.
Ja.
Ja, 2:0 verloren, Torschüsse 15:7 für Union. Bei der Passquote lagen wir bei 77%, Union Berlin bei 73, Ballbesitz 57:43 auch für den HSV, Zweikampfquote deutlich unterlegen mit 45:55%. Bei den Torchancen oder bei den Großchancen ist es so, dass Union 3 hatte und davon 2 vergeben. Der HSV hatte 2 und auch 2 dementsprechend vergeben. Die Laufleistung habe ich jetzt nicht, kann ich jetzt, ja, das war es dann so, sag ich mal, von mir, von den Zahlen.
Genau, kurz noch um den Auswechslungen und wann die Tore gefallen sind. Zur zweiten Halbzeit ist He Chang-Wang für Joscha Wangemann gekommen. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit fiel dann auch nach einem Fehlpass von oder missglückten Pass von Gideon Jung das 1:0 durch Zuloy oder wie der heißt, von Union auf jeden Fall. Genau, in der 57. Minute haben wir dann Jung ausgewechselt und Pierre-Michel Lasogga gebracht. Man muss dazu sagen, also in der Startaufstellung haben wir ohne Stürmer gespielt. Genau, und dann haben wir noch, wen haben wir denn noch gebracht? Ah ja, den Manuel Winsheimer für Berkay Özcan in der 76. Spielminute. Und in der 84. Spielminute ist dann durch Prümel das 2:0 das Endergebnis gefallen. Ja, wir sind jetzt auf Platz 4. Ich werde diesmal nichts zum Spiel sagen, weil ich lediglich nur 5 Minuten Zusammenfassung gesehen habe und sonst nicht. Aber ich glaube, Fiete, der war im Stadion, der kann uns mal ein bisschen mehr berichten.
Ja, also ich war im Stadion, ich habe mir das vorhin alles nochmal angesehen und was ganz interessant war, Scholle hat ja von der Rautenperle mit Nils Bornhoff und Tobi Escher zusammen auf der Couch das Spiel auch gesehen und das ins hier auf YouTube gesendet und ich habe das auf 2 Rechnern nebeneinander laufen lassen, denn auf dem einen bloß das Fußballbild, auf dem anderen den Ton von denen und gleich die Analyse mit dazu. Und das war eigentlich ganz, ganz interessant. Also Scholle, falls du uns hörst, mach ruhig wieder sowas. Das ging auch sehr gut, weil er nämlich immer eine Uhr mitlaufen hatte, sodass man das synchronisieren konnte. Also beides dann auch gleichzeitig starten und so und man wusste immer, in welcher Minute beziehungsweise sogar in welcher Sekunde des Spiels man hier bei Scholle war. Das war eigentlich ganz nett. Vom Spiel aus, also vom Stadion aus, war ich nicht sehr begeistert von unserem Spiel. Erste Halbzeit ging, zweite Halbzeit war nicht dolle. Als ich mir das alles nochmal in Real Life angesehen habe, erste Halbzeit waren wir gleichwertig, voll gleichwertig mit Union Berlin. Wir hätten auch Chance gehabt, in Führung zu gehen. Allerdings, Berliner hatten auch Chancen, aber die besseren, die waren in der ersten Halbzeit bei uns. Das ist, ich glaube, wenn Hand in der 18. Minute nicht den rechten Fuß nimmt, sondern den linken Fuß, also da nochmal wechselt, dann bringt er den auch rein. So kam der zu ungefährlich aufs Tor. Dann hat in der 30. hat Hand dann auch nochmal, da wollte er den Heber über den Torhüter ins lange Eck setzen und der kam ein bisschen flach, den hat Gitschewig oder wie heißt er? Also auf jeden Fall der Torwart hat den abfangen können und dann war Jatta nochmal, glaube ich. Mein Jatta war das, aber der Ball war auch zu ungefähr. Das waren so unsere guten Chancen, die wir hatten. Die Chance von Jatta wurde auch, also der Pass kam zwar von Özcan, aber die Szene wurde eingeleitet auch von Hand. Also Hand war in vielen Situationen unsichtbar, möchte ich mal sagen. Aber er war an allen gefährlichen Situationen beteiligt. Das ist eben das, was Hand eben ausmacht. Ja, das 0 zu 1, das war ein dicker, dicker, dicker Patzer von Gideon Jung. Das 2 zu 1 für Union, das war ein dicker Patzer von Janjicic. Aber nicht nur allein von Janicic, das war die Ausgangssituation, die er verursacht hat, sein Ballverlust, sein leichtfertiger Ballverlust. Und dann hat die Abwehr, je weiter das Spiel hier voranschritt, immer mehr einem Hühnerhaufen glich, hat den Torschützen einfach laufen lassen und nur begleitet und so. Der Schuss, der war klasse, Innenpfosten. Da konnte Pollersbeck nichts machen. Pollersbeck hat ein gutes Spiel gemacht, meiner Ansicht nach. Aber an den beiden Toren war nichts zu halten. Aufstellung ist das Erste, was mich so ein bisschen verwundert hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht mit einer Dreierkette gespielt. Ich hätte für Berlin hätte ich mir wirklich die ganz klassische Aufstellung gewünscht. Ich weiß, viele wollten gerne Santos im Mittelfeld sehen, aber Santos und Sakai, wenn die auf dem Feld sind, die ziehen ja auch in die Mitte, auf die Sechs und er spielt ja auch mit nach vorne. Das ist ja nicht, dass er nur hinten links da irgendwo oder nur an der linken Seite klebt. Also das ja überhaupt nicht. Und von daher hätte ich mich wirklich für eine Viererkette entschieden und nicht für eine Dreierkette hinten. Die ganze Aufstellung wäre ein bisschen anders gewesen und vorne hätte ich auch einen klassischen Stürmer eingesetzt. Das ist zwar alles relativ taktisch langweilig, kann man so sagen, aber das liegt uns besser und gerade in dem Spiel vorgestern wäre das, glaube ich, von Vorteil gewesen. Dann hätte ich nicht als erstes Wagnermann rausgenommen, sondern ich hätte wirklich vor der Halbzeit schon Jung rausgenommen, weil er nämlich die ganze Zeit schon auf der einen Seite war ein Unsicherheitsfaktor. Das merkte man dem Spiel richtig an. Und auf der anderen Seite hatte er immer so das Gefühl, er lief so ein bisschen rum wie Falschgeld. Er wusste gar nicht so recht, was er da tun sollte. Also, so war meine Ansicht. Also, ich hätte Jung rausgenommen, hätte Wagnermann drin gelassen und Wagnermann dann auf die rechte Seite und Santos wieder auf die linke Seite gezogen und dann, wie gesagt, mit der Viererkette, die wir ja in der zweiten Halbzeit auch gespielt haben. Union hat das recht gut gemacht, als sie in Führung lagen. Da haben die sich hinten verschanzt und haben, sobald wir dann so ja über die Mittellinie kamen, da fingen sie dann an, uns so erst ein bisschen sachte anzugreifen. Oftmals langte das für uns schon und je näher wir kamen, desto intensiver wurde das Spiel. Das, was uns ja nun mal nicht liegt. So. Bang hat mich sehr enttäuscht, weil der überhaupt keine Verbindung hat zum Rest der Mannschaft. Und was mich wirklich aufgeregt hat, ist, er hat, auch als Lasogga auf dem Feld war, hat er den Mittelstürmer gegeben und Lasogga ist dann ausgewichen, teilweise auf den Flügel, teilweise auf die Zehen und das ist eigentlich das, was Wang spielen soll. Er soll auf den Flügel, er soll sich zurückziehen und Lasogga muss in den 16er. Und da hat er eben keinen Platz gelassen für Lasogga. Also das hat mich auch sehr genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch nicht, dass das die taktische Anweisung war von hier Wolf. Und was mich dann noch aufgeregt hat, da haben wir uns ja schon drüber gestritten, Krischand, das ist Stegemann. Also wie dermaßen einseitig er gepfiffen hat. Das ist, ich habe hier bestimmt 20 Fouls, na nicht ganz, 15 Fouls gegen uns, die nicht gepfiffen wurden. Ich weiß, jetzt kommt von allen Leuten der Konter, dass ja, wir hätten ja Glück gehabt, dass Santos überhaupt noch auf dem Feld ist. Dazu möchte ich, weil das will ich auch ganz ehrlich zugeben, das wäre eine rote Karte gewesen. Aber das Erste ist, ein guter Schiedsrichter hätte das erst gar nicht so weit kommen lassen. Denn vor der roten Karte hat sein Gegenspieler einmal gehalten, hat nochmal gehalten und dann hat er ihn von hinten richtig übel rumgerumst. Und das, wenn da nicht gepfiffen wird, dann kannst du auch wirklich sauer werden als Spieler. Und das ist und Santos hat sehr einstecken müssen in dem Spiel. Hier sind ihn ziemlich hart angegangen, der ist oft gefoult worden und hat so gut wie nie einen Freistoß dafür gesehen. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, in der 33. Minute ist Trimmel an Wagnermann dran. Klammert er seinen Arm, sodass er nicht weg kann. Und dann fällt Wagnermann und Trimmel lässt sich in dem Moment auch fallen. Und schlägt ihm dann noch voll in die Fresse. Und das ist auch eine rote Karte. Also in der 33. Minute hätte Trimmel im Grunde genommen rot sehen müssen. Also wenn wir in der hier bei Santos über rot reden, dann muss Trimmel auch eine rote Karte sehen. Also von daher sehe ich das mit der Bevorteilung durch die nicht gegebene rote Karte nicht im geringsten. Und ansonsten, also taktische Fouls gegen uns hat er so gut wie gar nicht gepfiffen. Wenn wir, also es waren teilweise rüde Fouls dabei, wo auch rund um den 16er. Das wurde nicht gepfiffen, denn Prödel hat in der 44. Minute eine glasklare Schwalbe gemacht. Und das gab einen schönen, guten Freistoß, also Freistoß in guter Position für die Berliner. Und das war schon heftig, was Stegemann da gemacht hat. Und weil sich im Netz so relativ wenig über Stegemann aufgeregt wurde, also was wir auf der Tribüne eigentlich ganz anders gesehen haben.
Machst du das jetzt?
Ja, nee, mache ich das jetzt und habe ich mich vor allen Dingen erst gewundert, Mensch, hast du das im Stadion wirklich falsch gesehen? Mhm. Und ich habe es nicht falsch gesehen. Also das ist so. Viele haben da nicht drauf geachtet, weil sie einfach geschockt waren, gehe ich jetzt mal so aus, dass es deswegen ist, weil sie einfach geschockt waren, wie schlecht der HSV war in der zweiten Halbzeit. Denn der war wirklich grauenvoll schlecht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und mit der Leistung in der zweiten Halbzeit gewinnen wir keinen Blumentopf mehr, holen wir keinen einzigen Punkt mehr bis zu Saisonende. Und ich weiß auch nicht, wo dieser ganze Enthusiasmus geblieben ist, den wir noch im Pokalspiel hatten. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir mit mehr Enthusiasmus rangehen, dass wir mit mehr kämpferischer Einstellung rangehen. Der Einzige, der kämpft, hat man mitunter den Eindruck, das ist bloß Van Drongelen. Und die anderen, die spielen ihren Stiefel runter. Und das ist nicht genug. Das Spiel war scheiße und wir haben verdient verloren.
So. Punkt.
Punkt. Und wir haben nicht wegen Stegemann verloren. Aber Stegemann war extrem einseitig. So. Zwischen du darfst.
Ja. Und ich habe nicht dazwischen geredet. Zu meiner Wahrnehmung, also erste Halbzeit, war das ein Zweitligaspiel auf bescheidenem Niveau. Der HSV hat nichts zugelassen. In der ersten Minute gab es einmal, dass Union über rechts durchgekommen in einer schönen Flanke nach innen. Und da hat der, ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, aber der Spieler von Union hat den Ball da nicht richtig getroffen, ging knapp am Tor vorbei. Das hätte auch anders ausgehen können. Das war die erste und die einzige Szene in der ersten Halbzeit, wo Union wirklich gefährlich vors Tor kam vom HSV, sonst hatte der HSV das im defensiven Bereich sehr gut im Griff gehabt. Insgesamt ist mir in der ersten Halbzeit schon aufgefallen, dass viele Pässe einfach, auch einfache Pässe zum Nebenmann einfach, dass da schon ein bisschen die Geschwindigkeit gefehlt hat. Es waren viele Pässe, die richtig knapp immer nur zum Nebenmann kamen. Dadurch wurde auch Tempo dann verloren beim Spiel nach vorne. Und ich hatte da schon irgendwie das Gefühl, da irgendwas stimmt da nicht oder dass da, keine Ahnung, vielleicht, dass man da kopfmäßig sich zu viele Gedanken gemacht hat. Keine Ahnung, aber ich hatte da schon irgendwie ein schlechtes Gefühl. Die besten Chancen hatten in der ersten Halbzeit Aaron Hunt. Normalerweise macht er so ein Ding rein. Dann gab es noch eine Szene, wo Jatta aufs Tor zuläuft und wo der Torwart von Union den sehr gut hält, aber insgesamt war der Schuss auch nicht platziert genug. Ja, dann ging es irgendwann in die Pause. Achso, die Szene noch in der 33. Minute. Ich habe es mir vorhin nochmal angesehen, nachdem du das von auf Twitter gepostet hattest, Fiete. Ich habe das, keine Ahnung, ich glaube eben noch 8 oder 10 Mal gesehen oder sowas. Ich sehe das nicht so, dass es eine rote Karte war und davon zu reden, dass er ihm da voll in die Fresse gehauen hat oder sowas, das finde ich deutlich übertrieben. Für mich dementsprechend überhaupt keine rote Karte. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwie der Videoschiedsrichter eingegriffen hätte, wenn das in der ersten Liga gewesen wäre oder eben auch nächstes Jahr in der zweiten Liga, wo der Videoschiedsrichter auch zum Tragen kommt. Was ich eben schon sagte, wie gesagt, die Pässe untereinander, da fehlte irgendwie so ein bisschen die Geschwindigkeit, die waren sehr häufig, sehr knapp. In der zweiten Hälfte hat sich das dann gleich nach und nach 60 Sekunden oder wie auch immer, bei dem Fehler von Gideon Jung ist das dann zu Buche geschlagen und Union hat das ausnutzen können, hat dementsprechend das 1-0 gemacht und von daher war das Spiel eigentlich auch gelaufen. Danach kam vom HSV eigentlich gar nichts mehr. Union hat eigentlich nur das gemacht, was es machen musste. Hat dann irgendwann das 2-0 kassiert und eine verdiente Niederlage. Insgesamt die Beurteilung, um jetzt nochmal auf das Thema Stegemann zu kommen, er hat auch beim Kicker eine 4,5 bekommen in der Benotung, da würde ich mich anschließen, aber insgesamt hat er für beide Seiten komische Entscheidungen getroffen, aber es war eine klare rote Karte für Santos, egal ob er jetzt da vorher gefoult wird, gehalten wird oder wie auch immer, er hat ja auch den Freistoß dementsprechend bekommen. Da haben wir Glück gehabt. Wie gesagt, in meinen Augen war das in der 33. Minute keine rote Karte für den Spieler von Union. Und ich habe aber schon damit gerechnet, dass es hier und da Diskussionen gibt mit Stegemann, weil viele eben auch vor dem Spiel schon voreingenommen da rangegangen sind. Also insgesamt, wie gesagt, war es eine schlechte Leistung von Stegemann, aber hat null mit dem Ausgang vom Spiel zu tun. Ja, insgesamt war das sehr enttäuschend und im Nachgang, was hier direkt nach dem Spiel passierte und gestern auch in der Presserunde, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen
kommen. Ja, ich würde sagen...
Also mit dem... für mich ist das eine rote Karte, will ich ganz ehrlich sagen.
Warum?
Weil er mit dem langen Arm ihm in die Fresse schlägt.
Er haut ihn gar nicht in die Fresse, Fiete. In die Fresse ist für mich vorne, da wo Zähne und Nase und so weiter sind, er trifft ihn hinten am Kopf.
Nee, er trifft ihn nicht hinten, er trifft ihn im Gesicht.
Ja, gut, dann...
Ja. Ich habe mir die mir die Szene auch ein paar Mal angesehen und ja. Mit den Pässen, da wollte ich auch noch sagen, was mich ja so aufregt, weißt du, das sind diese Pässe in den Rücken der Spieler, der Mitspieler. Also das verstehe ich nicht. Der Einzige, der mal in den Lauf der Mitspieler gespielt hat, das war hier Windsheimer. Und die kamen dann nicht an, weil die Mitspieler eben nicht gelaufen sind. Also das, ansonsten, das eine Mal in der Reihe, es zieht voll durch an der Außenlinie, rundrum kein Gegenspieler. Und er braucht bloß den Ball in den Lauf. Am besten so getimt, weißt du, dass er gar nicht erst vom Tempo muss, um den zu kriegen. Und dann haben wir eine perfekte Torchance. Und was ist? Der kriegt den voll in den Rücken gespielt. Der muss volles Rohr abbremsen, sich umdrehen, den Ball holen. Und bis dahin sind wieder drei Spieler um ihn rum. Also das hat mich so aufgeregt. Also mal, das sind so einfache Sachen. Das sind so einfache Sachen. Ich weiß, mitunter kann man den nicht in den Lauf spielen, weil dann der Gegenspieler den abgrätschen würde oder sowas. Also, aber das war ein einfacher Ball. Der muss nur in den Lauf gespielt werden. Wenn er zumindest auf den Mann kommt oder ein bisschen zu steil gespielt wird, das kann ich alles noch verstehen. Eine gewisse Streuung hat man, wenn man, aber nicht in den Rücken, der ging 2-3 Meter in den Rücken und das sind so Sachen, da raste ich aus.
Jo. Okay, ich würde sagen,
lass uns damit das Spiel abhaken.
Also ja, ich muss noch mal sagen, ich habe das gerade direkt vor mir, er trifft ihn hinten am Kopf, also egal.
Leider ist mein Internet nicht so schnell, sonst könnte ich das jetzt gerade mir auch nochmal angucken. Aber es dauert. Wenn zwei sich streiten, ne, freut sich die dritte, kennt ihr. Aber ich finde es gerade nicht so schnell. Oder es möchte nicht so schnell an. Warte, oder doch? Aber während ich ihn noch suche.
Soll ich schon mal den Man of the Match machen?
Genau, dann schon mal den Man of the Match. Da habe ich mich auch zurückgehalten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich das Spiel einfach nicht gesehen habe und finde ich, kann ich auch nichts bewerten.
Ja, kommen wir erstmal zum Man of the Match DFB-Halbfinale.
Ach ja, genau.
Da ist Fiete gar nichts zugekommen, der hat mich nicht abgegeben. Habe ich gerade festgestellt.
Oh!
Ja,
das
ja,
habe ich
ja,
total
ja.
vergessen.
Jo, sehe ich. So, wir haben da insgesamt 9 Teilnehmer gehabt. 54 Punkte sind vergeben worden. Auf Platz 3 ist gelandet Santos mit 6 Punkten. Auf Platz 2 Hannes Wolf mit 5 Punkten. Und ungefährdet auf Platz 1, ganz klar, Bakary Jatta mit 31 Punkten. Der auch jeder, der eine Stimme abgegeben hat oder Punkte abgegeben hat, hat ihm dementsprechend auch Punkte gegeben. Und ja, ich glaube, brauchen wir auch uns gar nicht drüber unterhalten. Es gab einer, der ein bisschen merkwürdig fand, das war Ralf Rangnick, aber mein Gott.
Ja.
Leipzig ist im Finale, alles gut. Ja, bitte?
Hattest du gesagt, dass Santos 6, der hat Platz 3 und Hannes Wolf 5? Oder habe ich das gerade falsch verstanden?
Nee, Platz 2 ist Santos und
so.
Hannes Wolf 5.
Ah, okay. Hattest du das, glaube ich, verwechselt.
Kann sein, dass ich das falsch erzählt habe. Also ich will jetzt, das weiß ich nicht.
Ja, alles
ich
gut.
Hab's
nee,
nicht
Ding
mitgeschnitten. Ja, dann beim Spiel Union Berlin. Ja, die Motivation da, Punkte abzugeben, war nicht ganz so hoch. Ich selber habe auch keine Punkte abgegeben. Ja, für mich wäre es eine Nullnummer irgendwo gewesen und ich wüsste nicht, wem ich da Punkte geben. Und bevor ich jetzt irgendwie an Union Punkte vergebe oder meinetwegen auch an die Fans, die alle nach Berlin gereist sind, habe ich es einfach gelassen. Dementsprechend keine Punkte abgegeben. Anki auch nicht. Nando hat 6 Punkte an Lacroix vergeben. Fiete hat es heute noch geschafft, kurz vor Schluss. Ich lese es einfach mal vor, damit wir da eben durch sind. An Van Drongelen hast du 1 Punkt vergeben, 2 Punkte an Jatta und 3 an Pollersbeck. Ja, mit den 3 Punkten an Pollersbeck hast du Pollersbeck auch auf einen geteilten dritten Platz gehievt, sozusagen. Punktgleich mit Jatta, der ebenfalls 3 Punkte bekommen hat. Auf Platz 2 Van Drongelen mit 4 Punkten. Und ja, eindeutig, auch wenn es wenig Teilnehmer gab, ist Lacroix mit 13 Zählern.
Ich muss ja sagen, Lacroix, der hat sich echt in den letzten 3-4 Spielen war er jetzt dabei, hat er echt für sich Werbung gemacht, finde ich.
Ja gut, also, in einer schwachen Leistung ganz gut.
Ja, aber ich meine jetzt mal abgehend vom Union-Spiel. So in Leipzig oder
ja, er hat die letzten Spiele solide Leistung, aber ich würde jetzt das jetzt auch nicht zu hoch hängen und sagen, dass er jetzt unbedingt gegenüber Bates zum Beispiel, dass er da so viel besser ist, aber gut, das ist alles subjektiv und er macht es nicht schlecht, absolut nicht, er macht es sicherlich auch nicht schlechter als Bates und ich sag mal, ein Punkt spricht sicherlich auch für ihn, dass er eben mit 27 Jahren ein bisschen mehr Erfahrung hat gegenüber Bates. Und dass wir das jetzt brauchen im Moment, ja, steht wohl nicht außer Frage.
Ja. Ja, wir müssen dann mal leider wieder auf die negativen Sachen schauen. Luis Holtby ist mit sofortiger Wirkung aus dem Kader raus, ist suspendiert worden, darf jetzt nur noch bis Saisonende mit der U21 trainieren, weil er vor dem Abschlusstraining zu seinem Trainer gesagt hat, dass er nicht mit möchte nach Berlin. Ja, hat Hannes Wolf eben reagiert und hat gesagt, ja gut, dann war es das jetzt für dich. Nach einer halben Stunde hat Luis Holtby sich das dann doch ein bisschen anders überlegt und seine Entscheidung revidiert. Aber da gab es halt kein Zurück mehr für ihn. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass sein Abschied aus Hamburg jetzt so ein Ende nimmt. Ja, aber ich finde die Konsequenz, die sie jetzt so kurz vor Spiel, also vor Ende der Saison gezogen haben, in so einer wichtigen Phase, da muss man sich halt vorher überlegen, was man sagt. So. Und er ist halt eigentlich auch ein erfahrener Spieler und er sollte das wissen. Und ja klar, Luis Hoepi lebt immer von Emotionen, er ist Publikumsliebling, deswegen kann ich das auch voll nachvollziehen, dass, weiß nicht, jetzt viele da auch Luis unterstützen. Ja, ich finde es trotzdem einfach richtig, richtig schade, so für den Typen Luis Hoepi und nicht für den Spieler.
Darf ich kurz mal unterbrechen? Ich muss kurz mal betrieblich hier weg. Ich komme in einer halben Stunde ungefähr wieder, falls ihr denn noch dabei seid.
Okay.
Ne? Okay, jo, tschüss.
Ja, ciao. Deswegen.
Ja, machen wir einfach erstmal weiter, würde ich sagen.
Genau.
Mal gucken, wann viele wiederkommen richtig. Oder nicht. Keine Ahnung, ich hoffe nicht, dass es brennt oder wie auch immer.
Ja.
Aber beruflich geht nun mal vor. Ja, Luis Hoepi, ich dann eigentlich noch mehr überrascht anhand der Reaktion von den Fans, Mitgliedern, Sympathisanten vom HSV. Mhm. Ich kann da überhaupt nicht, gar nicht nachvollziehen, dass man da überhaupt die Entscheidung des HSV irgendwo kritisiert. Also für mich gibt es da überhaupt keine zwei Meinungen.
Mhm.
Grundsätzlich ist es eine Arbeitsverweigerung.
Richtig.
Wenn du das im normalen Beruf machst, dann kriegst du dementsprechend eine Abmahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon für eine direkte, fristlose Kündigung reicht. Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Aber in so einer Situation, du hast vier Spiele vor der Brust, alles ist eng. Du musst eigentlich dieses Spiel in Berlin gewinnen. Oder darfst es auf alle Fälle nicht verlieren. Alle sind irgendwo gefordert, dieser Gemeinschaftssinn und oder die Gemeinschaft, die auch immer so gepriesen wurde und so weiter und so weiter. Und dann, sei es aus der Emotion heraus oder nicht, egal, die Mannschaft ist dabei. Du sagst zum Trainer, tu mir einen Gefallen, nimm mich nicht mit, was auch immer, was er da noch gesagt hat, ich weiß es nicht. Er selber hat es ja auch bestätigt, dass es so gelaufen ist, der HSV hat das bestätigt. Klar kann man Sympathien haben, aber das Ergebnis und die Entscheidung zu kritisieren, verstehe ich nicht. Also da muss ich sagen, ich habe...
Nee, bin ich auch voll bei dir, weil wenn du es wirklich so siehst, ne, es ist eine Arbeitsverweigerung und das muss man sich halt vorher überlegen, ob man sowas sagt oder nicht.
Ja.
Das zeigt halt auch wahre Stärke oder wahre Schwäche, wenn man dann so eine Aktion bringt.
So weit würde ich vielleicht auch gar nicht unbedingt gehen. Also es ist vielleicht auch menschlich, solche Reaktionen.
Natürlich, ne? Ist es menschlich.
Aber es ist einfach egal. Man muss zu seinen Taten irgendwo stehen.
Richtig.
Ob die jetzt aus der Emotion herauskommen oder nicht, das ist ja auch, du kannst ja auch nicht nach dem Spiel sagen, wenn du den Schiedsrichter sagst, du bist ein Arschloch, gehst vom Platz und sagst zwei Minuten später, nee, war nicht so gemeint. Ich meine, ne?
Gesagt ist gesagt, so.
Genau, und die ganze Mannschaft hat das mitbekommen, das heißt, es muss ja irgendwo vor der Dusche gewesen sein, ich habe keine Ahnung. Hat das mitbekommen und ich habe mir das dann auch vorgestellt, ich meine, wenn ich ein Mats Köhlert wäre zum Beispiel, der Bock hat, der sich anbietet, der sich rangekämpft hat, der das mitbekommt, dass ein Hoepi sagt, lass mich lieber zu Hause oder wie auch immer, ich möchte nicht mit nach Berlin. Und wenn der Trainer jetzt gesagt hätte, ey komm Hoepi, lass uns noch mal in Ruhe schnacken oder was weiß ich, ja Hoepi, du kommst doch mit. Was soll denn Köhlert sagen, der zum Beispiel nicht mitkommen würde?
Dann wird sich komplett verarscht vorkommen.
Ja, genau. Der wird doch sagen, ja, wozu soll ich denn jetzt noch Gas geben?
Ja.
Wenn Spieler mitgenommen werden, die gar keinen Bock haben. Ne?
Richtig.
Und wie gesagt, kann ich nicht verstehen. Es gab ja auch noch die Variante in Anführungsstrichen oder die Kritik an Becker, dass er das praktisch nach dem Spiel gleich kundgetan hat und so weiter.
Die Frage war ja eigentlich legitim zu fragen. Warum ist ein Luis Hoepi, so ein erfahrener Spieler, nicht mit nach Berlin gekommen oder so?
Ja, selbst das wurde ja in Abrede gestellt, so nach dem Motto, dass es vom Bäcker direkt kam und so weiter. Das ist definitiv nicht so. Ich kann das auch kurz begründen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eine Audioaufnahme von diesem ganzen Gespräch, was stattgefunden hat mit Bäcker, mit den Journalisten und teilnehmenden Leuten nach dem Spiel. Ich habe mir die Audiodatei angehört und es war wirklich hundertprozentig so, wie es auf hsv.de auch kommuniziert worden ist. Bäcker ist gefragt worden, weil er vorher eben angemerkt hatte, dass man ja jetzt dementsprechend Leute braucht mit Erfahrung, die vorangehen und so weiter und so weiter. Dann hat, ich weiß jetzt nicht welcher, das war einer von der Presse eben gesagt, ja, Luis Holtby mit 27, warum ist der denn nicht im Kader? So, und dann hat er dementsprechend geantwortet. Im Gegenteil, ich finde diese Vorgehensweise vom HSV eigentlich auch richtig. Wenn ich mir auf der anderen...
Was sollen die denn unterm großen Brei rumreden, weißt du?
Direkt ja, das wäre dann tagelang, wochenlang irgendwelche Spekulationen gewesen. Warum, wieso, weshalb, was da vorgefallen wäre. Und am Ende wäre das sowieso irgendwann rausgekommen. So, und es sind gleich die Karten auf den Tisch gelegt worden. Es ist Sache, damit ist das Thema eigentlich auch erledigt. Und ich bin auch mega enttäuscht, wie gesagt, von Luis Holtby. Klar kann ich irgendwo verstehen, dass er sauer ist und enttäuscht auch wahrscheinlich von sich selber am meisten, dass seine Leistung eben nicht mehr reicht für die erste Elf und dass er natürlich auch damit zu knapsen hat, dass der Vertrag eben nicht verlängert worden ist. Nichtsdestotrotz, er hat die letzten Jahre beim HSV auch richtig gutes Geld verdient und ich sag mal, das, was am Ende auch für den HSV rausgekommen ist, das ist einfach unbefriedigend. Und aber wie gesagt, auf dieses Thema Geld und so weiter will ich eigentlich auch gar nicht drauf aus, aber wie gesagt, für mich ist das die einzig richtige Entscheidung, was der HSV da dementsprechend gemacht hat.
Genau, Luis Holtby ist soweit, ja, schade, dass es so endet, aber gut. Wahrscheinlich endet noch eine Ära. Nach 5 Jahren ist heute die Sportbild verkündet, dass Lasogga keinen neuen Vertrag bekommen wird. Egal in welcher Liga, erste oder zweite Liga.
Das finde ich auch spannend.
Finde ich spannend.
Die Sportbild hat verkündet. Also,
ja,
also wenn einer verkündet, ist immer noch der HSV.
Eigentlich schon, deswegen, also solange da keine Bestätigung vom HSV rauskommt, sehe ich das jetzt auch erstmal nur als Spekulation.
Ja, Bäcker, also der O-Ton von Bäcker war ein Zitat, was ich gelesen habe, dass er gesagt hat, dass alle Vertragsgespräche bis zum Ende der Saison auf Eis gelegt worden sind. Und daraus wird jetzt
wieder was gebastelt.
Genau, wobei ich auf der anderen Seite aber auch absolut nicht wirklich traurig bin, wenn der Vertrag mit Lasogga nicht verlängert wird, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt.
Ja.
Ich halte das eher für eine Chance, wenn der Vertrag dementsprechend nicht verlängert wird, dass man mal zu einem anderen Spielsystem irgendwo kommt und ich glaube nicht, dass er jetzt unbedingt unersetzlich ist. Ja, schauen wir mal die nächsten Wochen, aber ich glaube, Personaldiskussion im Spielerbereich
werden auch spannend genug werden.
Genau, aber jetzt geht es erstmal darum, solange die Chance noch da ist, irgendwo unter die ersten drei zu kommen.
Genau.
Bringt es nichts, über irgendwelche Personalien, was Spieler betrifft, zu sprechen.
Gestern war ja auch die Presserunde mit Hannes Wolf. Ne? Ich habe irgendwie nur die Tweets dazu gelesen. Ich weiß nicht, hast du die dir angeguckt?
Ich habe sie mir angeguckt, ich war erschrocken, muss ich sagen.
Okay.
Wolf nervös wie noch nie. Kann ich natürlich irgendwie verstehen. Der Druck dementsprechend ist natürlich auch auf Wolf gewachsen. Auf der anderen Seite, ich sag mal, ist das Schutzschild, was Wolf eigentlich immer so ein bisschen über die Spieler ausgelegt hatte, das ist jetzt weg. Und er hat eben auch gesagt, dass ohne Namen zu nennen, hat er eben auch gesagt, dass dementsprechend er das Gefühl hat, dass Spieler nicht hundertprozentig dabei waren die letzte Zeit. Das heißt, beim Training nicht dementsprechend Gas gegeben haben. Und so nach dem Motto, jetzt bloß nicht verletzen. Das geht einfach nicht. Also du musst weiter 100% geben, wenn du diese Aufgaben irgendwie bewältigen willst. Und das hat mich schon sehr erschrocken, muss ich sagen. Bin da immer noch ein bisschen sprachlos. Heute hat man ja mitbekommen, dass Ito zum Beispiel in der U21 trainiert hat. Holtby natürlich ja auch durch seine Integration sozusagen in die U21. Ito wird dann dementsprechend wahrscheinlich auch nicht mitfahren ins Trainingslager nach Rothenburg, was ja dementsprechend von Mittwoch bis Freitag jetzt stattfindet. Fide Arp hat bei der U21 nicht mittrainiert,
genau,
was ich so gelesen habe. Bitte?
Er soll mit ins Trainingslager fahren, steht gerade noch auf mopo.de.
Ah, okay.
Und nochmal einen Artikel drüber gemacht.
Ja, ich bin echt gespannt. Also, wie gesagt, was da jetzt so ein bisschen hochgekommen ist, ist schon sehr bedenklich und sehr schade. Ich meine, wenn man jetzt mal guckt, diese ganzen Diskussionen, die jetzt bei Twitter und bei Facebook und so weiter geführt werden, von vielen Fans natürlich. Logischerweise, ich kann verstehen, dass der Frust irgendwo da ist, aber im Endeffekt, wenn man sich jetzt mal anguckt, bei den Verträgen, die auslaufen im Sommer, das sind natürlich A, die Leihspieler, und dann laufen von den Verträgen eigentlich nur aus von La Soga, von Hand hat noch ein Jahr
Vertrag. Hat er noch? Ich dachte, der hätte nur ein Jahr verlängert.
Ja, ich habe, glaube ich, gefühlt 98 Mal gelesen auf Facebook, wo er immer mit aufgezählt wird, aber er hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Von daher läuft der Vertrag logischerweise nicht aus.
Also La Soga Holpi,
dann ist noch Bronze oder wie der heißt, weiß ich jetzt nicht, der hat bis jetzt auch noch gar nicht gespielt beim HSV, war auch noch nicht mal im Kader. Also von daher, Köhlert läuft noch aus, wobei der eigentlich alles gibt, der ist jetzt auch wieder rangekommen an die Mannschaft. Und von daher, von wegen, dass jetzt alle auslaufende Verträge, dass das ein Fehler wäre und so weiter, weiß ich nicht, da kann ich mir eigentlich nur am Kopf fassen, in Anführungsstrichen. Das ist für mich kein Grund. Und gerade wenn du keinen Vertrag hast, musst du ja sehen, dass du dich dementsprechend auch anbietest und alles und Leistung dementsprechend zeigen. Und da ist dann die Einstellung von einigen, muss ich sagen, ein bisschen
mau.
Bisschen mau. Und da muss ich auch sagen, da bin ich jetzt froh, dass wir jetzt durch Sporst, der ist ja jetzt seit Anfang 2018 beim HSV, jetzt das erste Mal wirklich sowas haben wie einen Kaderentwickler oder Kaderplaner. Also ich habe es gerade nochmal aufgemacht. Also Luis Holpi läuft aus, La Soga, Lacroix, Mats Köhlert, Mangala, Wang, Marco Dross. Und das war's. Ja, ist rechts außen, spielt in der U21, hat von HSV für die erste Mannschaft auch bis jetzt noch gar nicht gespielt und war auch noch nicht mal im Kader. So, und wie gesagt, davon sind eben drei Leihspieler, also von daher ist das jetzt keine große Geschichte.
Genau, und es wurde ja auch gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, von RB Salzburg bestätigt, dass Wang auch zurück.
Während des Spiels, also sowas von bekloppt, ey, also der Zeitpunkt. Ach so, ja. Ja, da hat Becker auch gesagt, er fand auch, dass irgendwie den Zeitpunkt ein bisschen merkwürdig. Er sagt, das war klar, dass er dementsprechend geht und der Vertrag endet und der Zeitpunkt der Kommunikation von Rasenball Salzburg fand er auch ein bisschen merkwürdig. Was ich nochmal sagen wollte, wo war ich? Achso, wir haben eigentlich das erste Mal einen richtigen, vernünftigen Kaderplaner seit Anfang 2018. Und vor einigen Wochen hat mir mal einer erzählt aus dem näheren Umfeld des HSV, der auch bestätigt hat, dass man wirklich jetzt seit Sommer das erste Mal auch Leute hat, die sich intensiv um den Kader kümmern, was für Leute man braucht, auch vom Charakter her und so weiter. Und ja, die Vorkommnisse der letzten Tage und die Veröffentlichung eben deuten schon deutlich darauf hin, dass eben oder bestätigen eigentlich das, was viele ja immer sagen, dass in den letzten Jahren eben hauptsächlich nach Namen gekauft worden ist und nicht wirklich, ob die Leute auch dementsprechend irgendwo in die Mannschaft passen. Das, wenn du einen Linksaußen suchst, bringt es ja nichts, einen guten Linksaußen zu holen. Er muss ja auch irgendwo passen.
Genau.
Er muss sich mit dem Verein, mit den Zielen, mit dem Spielsystem und alles, was dazu gehört, irgendwie identifizieren. Und wenn du dann irgendjemanden hast, der nur seinen Stiefel runterspielt, so nach dem Motto, scheißegal, wie die Mannschaft spielt, ich bin, komme sowieso weiter oder wie auch immer, keine Ahnung, dann hast du natürlich ein großes Problem und das haben wir die letzten Jahre einfach gehabt. Und ja, und wenn dann aus dem Trainerstab jetzt jemand sagt, oder näher im Umfeld vom Trainerstab, dass der das einfach bestätigt, dass er das auch das Gefühl hat, dass sie jetzt wirklich seit letzten Sommer oder davor jetzt professionell an diese Sache rangegangen wird, legt das nochmal deutlich, was beim HSV die letzten Jahre eigentlich im Argen lag. Und das ist schon erschreckend. Ja. Und
ja.
Ja, dann, auch jetzt bei der ganzen Bewertung, es wird ja sehr oft, häufig auch der Kopf gefordert, sozusagen, überspitz formuliert von Hannes Wolf und oder auch von Becker, dass die gehen müssen oder einer oder beide oder wie auch immer. Und da muss ich sagen, auf der einen Seite ärgert mich diese Reaktion, auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz viel lachen. Wenn ich überlege, wie oft man die letzten Jahre immer gefordert hat, dass Kontinuität und so weiter und so weiter. Dann eben, dass der Trainer keine Rückendeckung genossen hat vom Verein und alles, was dazugehört. Und jetzt hat man mal, man will das Ding einfach durchziehen. Man sagt klipp und klar, Hannes Wolf ist Trainer, er wird es auch bleiben. Damit weiß jeder, jeder Bescheid beim HSV, die Trainer, jeder weiß es. So,
ja.
Und da kannst du machen, was du willst. Wenn du da nicht mitziehst, dann hast du ein Problem. So, und von daher finde ich, das ist genau die richtige Vorgehensweise. Der Verein ist davon überzeugt von dem Trainer und dann muss er das auch durchziehen. Bei dem Vergleich mit Tietz, da war es so, der Verein war einfach nicht davon überzeugt. Dann hat er das Richtige gemacht und hat sich dementsprechend von Tietz getrennt. Es ist schade gewesen um den Menschen, Christian Tietz und so weiter, auch was er geleistet hat zu Ende der letzten Saison. Auch mit seiner persönlichen Art und Weise und so weiter. Aber wenn der Verein einfach nicht dahinter steht, muss man sich trennen. Klar kann man drüber diskutieren. Hätte er auch schon direkt in der Sommerpause machen können. Wie auch immer, Markenfehler sein, kann man gerne drüber sprechen. Aber ich finde das genau richtig, was der Verein jetzt macht. Er zieht das Ding durch. Er ist von Becker überzeugt. Er ist von Hannes Wolf überzeugt. Und dann muss das auch durchgezogen werden. Und dann muss einfach dementsprechend im Kader was gemacht werden. Ja, und das ist eigentlich das erste Mal seit gefühlt 100 Jahren, dass da was gemacht wird. Und und jetzt ist es auch wieder nicht richtig. Und ich weiß nicht, was der HSV noch machen soll. Eigentlich, um diese Leute oder um viele Leute irgendwie zu beruhigen, muss er jedes Spiel mit 5-1 gewinnen, muss offensives Spektakel bieten, muss die Klasse, in der er spielt, dominieren und Meister werden, egal wo er spielt. Und wenn man von diesem Trichter nicht runterkommt, dann wird das nie was. Und ich finde das gut, auch wenn da jetzt Gegenströmungen kommen, von wo auch immer, dass der Verein das durchzieht. Und ich glaube, für mich ist das der einzige Weg, um irgendwann mal aus dieser blöden Spirale rauszukommen. Ja, moin Fiete, du bist wieder da.
Ich bin wieder da, ja genau.
Ja, ich habe schon gesagt vorhin, ich hoffe, der Hof ist jetzt nicht abgebrannt oder irgendwas.
Das ist einfach so, wir haben hier von der Hauptgenossenschaft haben wir Folien hier, womit man die Silagehaufen abdeckt. Mhm. Da haben wir hier eine Station und da ist eine Folie leer geworden und dann muss ich sie tauschen. Okay. Und das war jetzt eben der Fall.
Gut. Ich habe eben in einer halben Stunde nur gesagt, dass du nur Blödsinn gesabbelt hast, die Zeit, wo du noch da warst. Und,
das war mir klar, aber das höre ich morgen ja sowieso nach.
Genau.
und dann kriegst du Feuer ohne Ende, wie immer. Und dann nächste Woche haben wir uns wieder lieb.
Genau. Ja, mal gucken. Ja. Nein, ja. Wir haben eben über Holpi nochmal gesprochen. Ich habe einfach gesagt, dass ich das irgendwie nicht so nachvollziehen kann, dass es da überhaupt zwei verschiedene Meinungen gibt zur Vorgehensweise vom HSV. Dann haben wir eben nochmal über Kurzler Sogger gesprochen. Da hat Anke das auch sehr gut formuliert, wo sie eben sagte, dass die Sportbild verkündet hat. Und da habe ich gesagt, ja, Sportbild hat ja gar nichts so verkünden, aber es wurde ja überall so verbreitet. Und das Einzige, was Becker ja gesagt hat, ist, dass sie bis zum Saisonende alle Vertragsgespräche auf Eis gelegt worden sind. Und das ist alles okay. Und ich persönlich hoffe ja, ich hatte das glaube ich schon mal gesagt, dass der Vertrag mit La Soga nicht verlängert wird. Also von daher schauen wir mal, was passiert. Und dann hatte ich irgendwie noch über... ich weiß nicht, ob du das Ende, glaube ich, hast du eben mitbekommen nochmal über Becker und Wolf und eben auch die Erwartungshaltung von den Fans, Mitgliedern und so weiter und dass der HSV das eigentlich das erste Mal seit gefühlt 100 Jahren das jetzt so macht, dass er an der sportlichen Leitung festhält, dass er dahinter steht und das dementsprechend auch durchziehen will und für mich ist das die einzige Alternative, um aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt Wolf nicht kritisieren darf oder Becker nicht oder wie auch immer. Kritik gehört dazu, aber der Verein ist davon überzeugt von der Linie und dann soll er das dementsprechend auch durchziehen.
Ja. Zu Luis Holpi kurz. Holpi hat das Ganze abgezogen, während andere Spieler dabei waren. Genau. Insofern bleibt dem Verein nichts anderes übrig, als diese Linie zu fahren.
Genau, das habe ich eben sonst, auch gesagt.
Ja. Sonst, wenn er es unter vier Augen abgezogen hätte, hätte ich was gesagt, dann hätte man nochmal reden können. Aber so geht's nicht. Also nicht, ich glaube, wir haben da neulich auch drüber gesprochen, wenn es Anfang der Saison gewesen wäre, hätte man ihn 14 Tage suspendiert und dann wäre gut gewesen. Aber
jetzt zum Ende,
wo das gerade so eng ist, geht's nicht anders.
Genau.
Was hat es? La Soga, ja. Also La Soga hat anscheinend andere Angebote, die besser sind. Dann muss man ihn ziehen lassen.
Ja, klar.
Ist so.
Richtig, ja? Wir werden ihm das halt, was wir jetzt kriegen, nicht mehr zahlen können, wollen, wie auch immer.
Eben.
Und dann ist das jetzt einfach so. Dann sind jetzt halt 5 Jahre vorbei.
Genau, ja. Und wenn er nicht warten will, die 3 Wochen, dann ist es einfach so. HSV steht jetzt an erster Stelle und solange man die Chance hat, unter die ersten 3 irgendwie noch zu kommen, dann muss man alles dafür geben und da müssen persönliche Befindlichkeiten einfach
zurückstehen.
Genau, hinten anstehen. Ja.
Und noch kurz zur Transfergespräche zurückgeschoben bis zum Ende der Saison. Ja, Leute, in 3 Wochen ist die Saison zu Ende.
Ja, eben. Ja? Genau.
Also von daher.
Ja, gut, ich meine,
wenn
ist
er die
auch
3 Wochen nicht warten kann, ja, tut mir leid.
Ja, das ist so.
Das ist jetzt in diesen 3 Wochen müssen wir jetzt alles. Wenn das noch eine Woche länger ist. Wegen Relegation müssen wir alles in die Mannschaft geben und also auf das Jetzt, auf das Hier und Jetzt und nicht auf genau. Die nächste Saison.
Recht.
Zu Becker und Wolf. Bei Becker, ich sehe da noch nicht so die großen Fehler. Er hat eine Transferperiode, naja, okay, im Winter dann noch. Da hat er ja den Özcan auch noch geholt. Also insofern, die haben die Mannschaft schon in die richtige Richtung entwickelt. Nur andersrum, wir wissen selber, wie das finanziell um unseren Verein bestellt ist. Was unsere Führungsspieler in Anführungsstrichen angeht, nämlich La Soga, Holtby, Sakai und Hunt, die zähle ich da mal zu, da hat er bei keinem einzigen die Wahl gehabt. Die waren alle zu seinem Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt, als er unterschrieben hat, schon im Verein und hatten auch schon verlängert. darf man auch nicht vergessen.
Da bin ich ein bisschen, so eine ähnliche Diskussion gab es, glaube ich, auch bei Twitter gestern. Becker hat, glaube ich, zum 28. Mai unterschrieben beim HSV, oder ist er vorgestellt worden. Ich glaube schon, dass er bei den Verlängerungen von Aaron Hunt, Louis Holtby und wer war der dritte?
Sakai.
Ja. Bitte?
Sakai.
Ja, genau, Sakai, dass er involviert war. Ja, ich halte okay. auch im Nachhinein halte ich auch die Verlängerung für sinnvoll. Gut, wie das jetzt geendet ist mit Louis Holtby, gut, hinterher ist man immer schlauer. Aber du kannst eben auch nicht in eine Saison gehen ohne irgendwelche Stützen, die auch Erfahrung haben und die sich einbringen und von der Motivation irgendwo dabei sind. Und Sakai möchte ich auch ein bisschen außen vor lassen, muss ich ehrlich gestehen, auch wenn er die Leistung in den letzten Wochen nicht gebracht hat. Er war noch nie ein Führungsspieler in Anführungsstrichen auf dem Platz. Er hat immer alles gegeben, ohne Frage, hat auch war immer für die oder ist immer für die Leute da, aber er hat eben in den letzten Wochen, Monaten ja, auch private Dinge, die er irgendwo ja, zu bewältigen hat. Seine Familie ist ja nach Japan zurück und er ist nun mal ein Familienmensch, die Familie fehlt ihm und das sind so menschliche Dinge. Da steckst du auch immer nicht drin.
Auch wenn er involviert gewesen ist in der Verlängerung der Verträge, er kannte die Spieler nicht genau, er kannte den Kader nicht genau. Das ist nun mal so, wenn du frisch dazukommst. Okay, ich meine, du musst dich da so ein bisschen auf die Leute auch verlassen, die du da hast. Und das sind dann eben hier Leute wie Titz als Trainer und Spors als Kaderplaner, genau, die wir da hatten. Ne? Und da nehme ich, wie gesagt, ich sehe es auch nicht als Fehlentscheidung, das Ganze, aber trotzdem, da nehme ich Becker mal so ein bisschen raus. Es ist ja momentan die Diskussion, er hätte da andere Führungsspieler holen sollen und all sowas. Führungsspieler kannst du auch nicht, das haben wir mit Berami damals ja auch gesehen, die kannst du nicht einfach so mal mit dem Fingerschnips holen oder so. Mitunter haut das einfach nicht hin. Selbst wenn du meinst, du hast einen wunderbaren Führungsspieler geholt, der passt nicht zur Mannschaft und dann geht das nicht. Und wir haben ja auch den ehemaligen Captain von Kaiserslautern geholt, nämlich Moritz. Genau. Und das hat ja leistungsmäßig nicht hingehauen. Und du nimmst Sakai da so ein bisschen raus. Ich nehme ihn gerade nicht raus, weil er in der Kabine anscheinend wirklich einer der Spieler ist, die für das Innenklima unheimlich wertvoll sind, weil er da sehr viel Verantwortung zeigt und die Spieler, gerade die jungen Spieler, auch unter seine Fittiche nimmt, den Tipps gibt und hier, da musst du so machen und komm Junge, also so aufmuntert und all sowas und da soll er, was man so hört, also unheimlich wertvoll sein.
Das hatte ich auch gesagt, das meine ich ja mit, dass er immer da ist.
Du hast das
da
gezielt auf den Platz hier genau, bezogen. Ich wollte es bloß nochmal präzisieren und weil Führungsspieler ist für mich nicht nur auf dem Platz, sondern absolut, ist auch in der Kabine und deswegen möchte ich ihn da mit reinnehmen. Du musst es nicht, also für mich zählt er mit zu den Führungsspielern.
Yep.
Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Und Wolf, Wolf ist ein bisschen anderes Thema, dass wir dieses Jahr nicht gewinnen können oder so wenig Punkte holen, da gebe ich Wolf eine gewisse Mitschuld dran. Sicherlich sind die Spieler in erster Linie die auch nicht alle das umgesetzt haben, was Wolf wollte. Das weiß ich auch. Das ist, hat man ihm mitunter angemerkt und mitunter merkt man auch einfach, meine Güte, also das kann er so nicht gewollt haben. Ne? Also das so zum Beispiel in den letzten 10 Minuten nochmal bloß auf Verwalten sich dann noch ein Tor einkassieren und sowas. Das sind so Sachen, die will selbst er nicht. Also auch wenn er sagt, hier womöglich sagt, wir wollen absichern, aber Er redet ja immer was anderes und ich gehe davon aus, dass er das auch zur Mannschaft sagt, also dass er, dass sie wohl runterschalten können, aber erst wenn sie genügend Vorsprung haben und nicht hier erst recht nicht in der ersten Halbzeit, so wie gegen Darmstadt, wo sie nach 20 Minuten da. Aber wie gesagt, und auch da kannst du ihm ja nicht den Vorwurf machen, dass er sie nicht richtig eingestellt hätte oder so, denn sie haben ja die ersten 20 Minuten sowas von dominiert gegen Darmstadt und sie haben ja nachher immer mehr die Form verloren innerhalb des Spiels und da kannst du und das ist nun mal nicht seine Stärke, das muss man auch wissen, das ist nicht seine Stärke, das Ingame-Coaching. Das konnte Tietz besser. Weltmeister bei dem Ganzen war sowieso Martin Jol, der hat aufgestellt, da denkst du dir bloß, meine Güte, was ist das für eine Mannschaft? Aber dann wechselt er einen aus, dann stellt er hier und da ein bisschen was um und dann merkst du plötzlich, bums, das geht. Also der konnte das hier auch wunderbar. Tietz konnte das auch sehr gut, aber weiß nicht, vielleicht fehlt Wolf dann noch so ein bisschen die Erfahrung. Vielleicht braucht er auch nochmal einen anderen Co-Trainer, der das ein bisschen besser erkennen kann, was da schief läuft im Spiel oder so. Ich weiß es nicht. Das muss man mal sehen. Das muss man im Sommer vielleicht auch mal analysieren von der sportlichen Führung her. Wir haben ja drei Leute in der sportlichen Führung mit dem mit unserem Sportdirektor Becker, mit Spors und mit Möschel oder wie heißt der, ne? Oder Mutzel. Wie komme ich auf Möschel denn? Naja, so. Mutzel. Und die drei, das sind ja alles drei Fachleute, die haben alle drei auch schon Scouting gemacht. Also man soll annehmen, dass sie ein Spiel auch wirklich lesen können und auch eine Saison lesen können. Und zusammen mit dem Trainer muss man sich dann überlegen, wie verbessern wir das? Wolf ist ein junger Trainer. Wolf hat, da bin ich mir sicher, noch Potenzial nach oben. Von daher würde ich es, ich meine, ihn jetzt rauszuwerfen, sowieso völlig hirnrissig und ihn im Sommer auszuwechseln, das muss unsere sportliche Führung dann sehen. Also das müssen die sehen. Es gibt Gründe, die sprechen dafür, es gibt auch gute Gründe, die sprechen dagegen. Und da müssen die sehen, die müssen letztendlich auch den Kopf dafür hinhalten. Ich sehe es nicht als zwingend an, dass er gewechselt wird. Wie gesagt, er hat Fehler gemacht, aber ich sehe es auch so, dass er ein Spieler ist, der durchaus noch lernen kann.
Trainer, ja.
Und wir sollten auch einfach mal einen jungen Spieler ausbilden, einen jungen Trainer ausbilden und ihn zur vollen Stärke kommen lassen und nicht alle halbe Jahr einen neuen Trainer. Also da kommen wir letztendlich auch nicht mit weiter.
Ja, absolut.
So. Und dann bin ich, glaube ich, auf dem Stand, auf dem ihr wart, ne?
Ja, es kommt ja auch noch bei Wolf hinzu, beim Verhältnis oder was heißt beim Verhältnis, seitdem er im Profibereich bei den Herren tätig ist. Erste Station war ja Stuttgart. Mhm. Ist er damals angefangen, auch so ungefähr wie beim HSV, glaube ich, also in der Saison, hat die Mannschaft dann dementsprechend in die erste Liga geführt. Dann im Sommer, wo dann der Kader dementsprechend verstärkt werden sollte, hatte er dann das große Glück gehabt, in Anführungsstrichen, dass dementsprechend beim VfB Stuttgart auch dieses ganze Chaos da losgebrochen ist, wo sie den damaligen Sportdirektor, glaube ich, Schindelmeier oder wie der hieß?
Schindelmeiser.
Ja, genau.
Der hat ja den Kader zusammengestellt und dann musste.
Der mitten in der Vorbereitung ist er gegangen. Zur ersten Bundesliga-Saison. Dann kam Reschke, hat hier und
auch,
da ein paar.
Auch die letzten 2 bis 4 Wochen bloß.
Ja, aber er hat einige spannende Personalentscheidungen getroffen. Und das Thema hatte ich letztens mal auf Twitter auch schon gehabt. Und mit ein paar Fans vom VfB dementsprechend diskutiert. Und ja, also von daher war die Vorbereitung dementsprechend auch nicht so, wie sie hätte laufen Hallo? Sollen.
Ja.
Und ja, Anki, wir hören dich. Und ja, beim HSV, wie gesagt, war es ja ähnlich. Er kam im Oktober, dementsprechend die Mannschaft war da, jetzt im Winter. Das hat er ja auch gesagt, das war im Nachhinein ein Fehler. Da hätte man auch vielleicht hier und da am Kader noch ein bisschen mehr drehen können oder sollen oder müssen, wie auch immer. Und ja, hat man dementsprechend verstärkt mit Özcan. Ich halte ihn nach wie vor für einen guten Neuzugang, der auch sicherlich noch Potenzial hat, dementsprechend zu wachsen und bessere Leistung zu bringen. Und von daher, ja, also ich würde mich freuen und freue mich eigentlich auf die neue Saison, egal ob jetzt in der zweiten oder der ersten Liga, wenn Wolf eine vernünftige Vorbereitung hat, dass der Kader dementsprechend ein bisschen angepasst wird, auch zu der Philosophie, die er in den Jugendmannschaften ja, hatte, umsetzen konnte. Und ich glaube, wenn wir dieses Tal jetzt irgendwo durchstehen werden zusammen, können wir ganz alle noch viel Spaß haben, auch mit dem Trainer Wolf. Jo, Fiete?
Ja, ich bin noch da. Anki, du bist noch haben da. Wir anscheinend verloren im Moment.
Anki, ja gut, sie kommen aus Köln. Da ist das ja auch so mit den Führungskräften, dass die dann auch mal gehen müssen. Aber wir haben sie ja jetzt nicht rausgeschmissen, dann hat sie jetzt alleine zurückgetreten sozusagen. Nee, sie ist verschwunden aus unserem Chat.
Ja.
Jetzt müssen wir das irgendwie alleine zu Ende kriegen. Ja, was haben wir noch? Morgen geht's los nach Rodenburg.
Verbindung zum Server fehlgeschlagen, schreibt sie gerade. Oh. Also, sie hat Probleme anscheinend.
Tja.
Ja, zu Özcan auch nochmal, weißt du, ich halte auch sehr viel von ihm. Ich glaube, das wird ein sehr guter Spieler derzeit. Muss noch ein bisschen lernen.
Ja, klar. Er war ja auch verletzt bei Stuttgart, hat unter Wolf gespielt, dann, wie gesagt, verletzt, hat gespielt, nein, und ich glaube schon auch, dass er eine Verstärkung sein kann und
ja. Und ist auch ein intelligenter Spieler, hat auch einen gewissen Zug zum Tor. Allerdings braucht auch er eine Mannschaft, die
so. Da bin ich
wieder. Ah, da ist.
Ja, Köln ist wieder da. Ich habe schon gesagt, ne? Köln ist ja auch speziell und die Führungskräfte müssen da ja auch mal gehen, die Tage. Und ich habe nur noch mal.
Schalten die schon mal das Internet ab.
Ja, aber wir waren es nicht. Also von daher war das ein freiwilliger Rückzug von unserer Führungsdame.
War nicht klar. Genau. Ich glaube, mit unserem HSV sind wir durch, oder?
Ich meine, also sind wir durch, das hört sich, das ist jetzt so ein halbes Teekesselchen, also durch bin ich mit dem HSV nicht. Wir haben, glaube ich, am Anfang gar nicht gesprochen, ja, Nando hat sich heute eine kleine Auszeit mal gegönnt.
Ja.
Wir hoffen mal, dass er dann nächste Woche wieder dabei ist. Haben ja über HSV jetzt alle möglichen aktuellen Themen gesprochen. Ja,
du schnacktest gerade eben an, morgen geht das Trainingslager los. Ja. Was haltet ihr davon?
Ja, Anki bestimmt ganz viel, die ist nämlich gleich wieder geflüchtet. Ja, ich halte das eigentlich für sinnvoll und ich bin gespannt, wer da jetzt alles mitfährt. Also hatten das vorhin schon mal angesprochen. Also Ito wird wohl nicht dabei sein. Stattdessen wird wohl Fiete Arp wieder dazu rücken. Der soll mit ins Trainingslager fahren. Ja, ich bin gespannt, was sich da tut die Tage. Welche 18 Leute dementsprechend am Sonntag im Kader stehen werden. Jetzt kriegt Fiete wieder einen Anruf. Hier ist was los heute. Ja, bin gespannt, wer am Wochenende, am Sonntag im Kader stehen wird, welche 11 Leute dementsprechend aufgestellt werden und vor allen Dingen, wie die Reaktion der Mannschaft sein wird und vor allen Dingen auch, wie das Nervenkostüm aussehen wird. Also, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass viele Spieler mit dem Druck irgendwo, der ja die letzten Wochen von Spiel zu Spiel immer größer wird, vielleicht noch nicht ganz so zurechtkommen. Und es wird sicherlich spannend. Ingolstadt ist ja auch jetzt wieder am Kommen, hat sich so ein bisschen berappelt unter Oral mit dem mittlerweile dritten Trainer in diesem Jahr. Ja, einfach wird's nicht, aber Ingolstadt muss auf alle Fälle punkten. Die können nicht mit einem 0 oder mit einem Punkt zufrieden sein, müssen versuchen, auch auf 3 Punkte zu gehen. Von daher wird das sicherlich eine spannende Geschichte am Sonntag. Und ja, schauen wir mal, was passiert, würde ich sagen.
Ja, obwohl ich trotzdem davon ausgehe, dass Ingolstadt sich zurückfallen lässt und versucht zu kontern, weil sie nämlich wissen, dass wir müssen gewinnen. Von daher müssen sie das Spiel nicht zwangsläufig machen, auch wenn sie auch gewinnen müssen, wir werden kein Hasenfußspiel spielen, so ungefähr, weißt du, wer als Erster ausweicht, so ungefähr, sondern die werden sich zurückfallen lassen und werden auf Konter spielen, über Lescano hauptsächlich. Und das ist das, was sie gut können. Die werden uns voll auf die Knochen gehen. Das ist auch das, was sie können. Und sie werden intensiv spielen und sie haben eine Siegesserie in Rückhand. Also das wird ein ganz, ganz schweres Spiel.
Absolut. Also
soll man nicht unterschätzen. Ist aber, wenn wir Ingolstadt schaffen, dann haben wir auch endlich mal 3 Punkte. Und ich glaube, dann wird das alles ein bisschen lockerer. Und wenn wir Ingolstadt schaffen, dann bin ich überzeugt davon, dass wir auch Platz 2 noch kriegen. Denn an Paderborn kommen wir vorbei, wenn wir da gewinnen. Und das sehe ich durchaus im Rahmen des Möglichen. Und Duisburg sollten wir auch schaffen. Da bin ich von überzeugt. Ich will jetzt noch mal gucken, wie es mit den
Duisburg
aussieht.
Duisburg
ist höchstwahrscheinlich dann schon abgeschlagen.
Ja, die sind eigentlich jetzt schon weg.
Ja, eben. Deswegen sage ich ja höchstwahrscheinlich, aber ich meine, rechnerisch haben die ja noch. Ja. Also wenn Ingolstadt, wo wir eh von ausgehen, und Magdeburg womöglich dann auch nächste Woche verliert und und Duisburg gewinnt, wenn die nicht gegeneinander spielen, wird es sogar gehen, ich weiß es jetzt nicht, dann sind die ja auch schon wieder auf einen Punkt an Ingolstadt und auf 2 Punkte an Magdeburg ran, ne? Also so abgeschlagen sind sie noch nicht. Deswegen sage ich bloß im Konjunktiv das Ganze, aber ich bin davon überzeugt, wenn wir Ingolstadt schlagen, hier zu Hause, kommt ein Ruck durch die Mannschaft und dann schlagen wir auch Paderborn und dann sollten wir Duisburg auch schlagen. Da bin ich von überzeugt. Und dann kriegen wir auch noch Platz 2. Das ist Union ist zwar momentan auch vor uns, aber ich glaube nicht, ich suche gerade jetzt das Restprogramm.
Die spielen Sonntag in Darmstadt, das ist auch noch kein leichtes. Nee. Aber wie gesagt, ich gucke auch gar nicht so ehrlich, auch ganz ehrlich, auf die anderen. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen.
Wir müssen unsere Hausaufgaben, klar.
Ich hatte vor zwei Spieltagen habe ich gesagt, wir brauchen aus den letzten 5 Spieltagen brauchen wir 10 Punkte. Wir haben jetzt einen geholt. 10 minus 1 sind 9. Wir haben jetzt noch 3 Spiele, also brauchen wir 9 Punkte. Dann sind wir sicher auf Platz 2. Davon bin ich auch immer noch überzeugt. Der Glaube, dass wir wirklich die 9 Punkte holen, muss ich ganz ehrlich gestehen, der ist mittlerweile bei mir auch ziemlich weit runtergesackt, also unter 50%. Ich lasse mich jetzt erstmal überraschen nicht. Du bist der Berufsoptimist, aber es kommt jetzt so langsam durch, was ich ja schon öfter sagte, das ist Kaderbreite und so weiter. Ich hoffe aufs Wochenende, dass Mangala dabei ist.
Das wäre wichtig, ja.
Das ist wichtig. Aaron Hunt, glaube ich nicht, dass die Verletzung so groß ist, wie jetzt einige schon wieder schreiben und die natürlich jetzt wieder auf die Fehlzeiten von Aaron Hunt hinweisen möchten, sollen sie gerne tun. Ich glaube, das hängt mit diesem einen Sturz zusammen, den er im Zweikampf hatte, wo er doch aus ein paar Zentimetern auf Rücken gefallen ist.
Ein paar Zentimetern, das sind schon anderthalb Meter gewesen, ne?
Ja, ja, genau.
Der ist ja voll unterlaufen worden. Hat im Übrigen auch keinen
Freistoß. Ist nicht gepfiffen worden, ja, hab ich auch gedacht, das hätte er pfeifen können. Aber wie gesagt, insgesamt Note 4,5 und ja. Ja, lassen wir uns überraschen. Also wenn wir jetzt beim Schluss sind, dann würde ich gerne, also mein persönliches Schlusswort hätte ich noch, aber du kannst gerne noch, wenn du noch was hast.
Ja, warte, noch ganz kurz überlegen. Ich bin ja vorhin rausgekommen aus meinem ganzen gedanklichen Vorbereitung. Ja, da ist Anki wieder.
Habt ihr Köln schon thematisiert, den Trainerauswurf?
Ach so, nee, noch nicht.
Wer ist Köln? Interessiert doch nicht.
Wo es kein Internet gibt.
Genau.
Genau.
Wo Köln die schon immer rausschmeißt, dann brauchen wir jetzt nicht noch über Köln anfangen zu reden. Sonst bist du gleich wieder weg.
Okay.
Aber, nee, das sind First World Problems, wie man so schön sagt.
Ja, gut, ich meine, die Diskussion gab es ja schon lange und
ja,
der Zeitpunkt ist absolut schwachsinnig in meinen Augen. Man darf ja als Nicht-FCer darf man ja auch nichts sagen, wie ich öfters gelesen habe. Ich halte einfach nur diesen Zeitpunkt halte ich für sehr seltsam und merkwürdig. Also ich habe das Spiel auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, verfolgt. Erste Halbzeit nicht. Da habe ich das nur auf Twitter verfolgt, hatte hier und da ein bisschen gegrinst. Zweite Halbzeit habe ich gesehen und so viele Chancen, wie die hatten, die haben das Spiel dominiert. Die müssen das Spiel eigentlich gewinnen. Und weiß ich nicht, wenn du nach so einem Spiel den Trainer jetzt entlässt.
Naja, es ist ja nicht bloß dieses Spiel, es ist ja die
Serie, aber,
ne?
Die haben Serie, ja. Auch
fünf Spiele oder sowas nicht gewonnen. Und
ja, aber was soll, der neue, halbe habe ich glaube ich auch geschrieben, da muss der neue Trainer ein Spielertrainer sein oder was, der die Tore dann selber reinmacht vorne. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du, ich glaube 27-6 Torschüsse oder sowas hatten die. Die haben ja echt Hochkaräter auch vergeben und es stimmte einfach alles. Es hat alles gepasst, außer eben die Tore. Und die haben auch die Chancen gehabt und auch richtig gute Chancen. Und die Woche davor in Dresden, da waren sie echt sauschlecht. Da hätte man das begründen können, aber nicht nach so einem Spiel. Also die Mannschaft hat alles gegeben in meinen Augen. Und wenn man vorher nicht überzeugt wäre, dann hätte man das zwei Wochen vorher oder vor 12 Wochen oder vor 20 Wochen machen können. Da gab es immer Möglichkeiten, aber jetzt nach so einem Spiel fand ich das schon ziemlich merkwürdig. Aber sollen sie machen. Meinetwegen.
Ich glaube, die haben auch Probleme in der Mannschaft gehabt, dass nicht mehr alle dem Trainer gefolgt sind.
Ja, ich glaube, die haben noch ganz viel mehr Probleme. Aber,
ja, das gesagt, haben sie auch. Aber
sollen sie gerne machen. Ne? Genau, die haben ja unsere eigenen und.
Genau.
Die haben ja auch Probleme mit der Demokratie.
Nee, die nicht, nur Fee.
Ja. Ist Geschäftsführer.
Ja. Irgendwas, ja.
Peter, hast du denn noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
Ja, ich möchte den Eintracht-Podcast empfehlen. Die Eintracht ist ja die Mannschaft der Saison, möchte ich mal so sagen. Das wissen ja viele. Die spielen ja einen sehr schönen Fußball. Und die haben auch einen sehr guten Podcast, der fachlich gut ist und der auch sehr emotional ist. Und Leute, wenn die mal verlieren, dann wird er es richtig schön. Die können sich so herrlich aufregen. Das bringt richtig Spaß zuzuhören.
Okay.
Also den möchte ich empfehlen, der ist gut. Den höre ich sehr gerne. Wer ein bisschen Interesse für die Eintracht hat, soll sich den gerne anhören. Der ist klasse.
Ich möchte auch ein Schlusswort heute geben. Und zwar möchte ich einen Tweet zitieren von Zu Klassenerhalts Dottier. Spricht man das aus? Hoffe ich. Weiß ich nicht.
Dottier.
Weiß ich nicht, aber @medienfreundin ist sie zu finden auf Twitter.
Das ist doch hier wie die isländischen Namen, weißt du? Davon kommt das hier.
Aber mit so einem O und Tüllchen oben drauf? Das sieht eher französisch aus, aber
nee, wie auch immer. Nee, das kommt von diesen isländischen Namen. Die da hier, wenn Tochter, da setzen sie immer Dotte hinter und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das ausgesprochen wird.
Okay,
und,
zu Klassenerhaltstochter.
Sonja bei den Männern.
Ah, okay. Gut, dann haben wir die Erklärung auch zu dem Übername. Wie gesagt, zu finden bei Twitter unter @medienfreundin. Absolut fanatische Anhängerin von Fortuna Düsseldorf. Immer verrückt unterwegs. Ich mag sie sehr gerne. Ich freue mich auch drauf, dass ich sie dann beim Tickerschlander persönlich auch endlich mal kennenlernen darf. Für mich hat sie eigentlich den besten Tweet der letzten Tage zum HSV rausgebracht. Eine Antwort an einem Tweet von Gestörtebäcker. Und da hat sie geschrieben, Moin, jetzt hört doch auf rumzuheulen, bloß weil ihr zum ersten Mal wirklich um den Aufstieg kämpft. Dass das kein Spaziergang wird, sollte doch klar gewesen sein. Also Arschbacken zusammenkneifen und durch. Nur wer aufgibt, hat schon verloren. Und Helden geben nie auf.
Genau. Oh, kannst du das irgendwie mal retweeten oder so? Ich muss das mal in diese...
Hat er schon retweetet?
Hab ich gerade eben nochmal retweetet.
Und das kriegst du mal nochmal in die Gruppe, weil in diesen einigen WhatsApp-Gruppen, in denen man ja so ist...
Ja, ich finde das so passend, weil sie ist... sie ist vieles, aber sie ist bestimmt keine glühende HSV-Anhängerin. Und von daher, ich fand den einfach so genial, irgendwo diesen Tweet. Und wie gesagt, glühender Düsseldorf-Fan und Düsseldorf hat es ja allen gezeigt in der ersten Liga. Genau. So, dein Wort zum Sonntag, Anki.
Mein Wort zum Feiertag. genau. Wir spielen Samstag gegen Ingolstadt, oder?
Samstag, klar.
Samstag, 13 Uhr, spielen wir gegen Ingolstadt.
Ja, eben, jetzt kriege ich schon schnell die Panik.
Was sind eure Tipps zum Spiel?
Wir gewinnen 2-1.
Christian?
Ich habe keinen blassen Schimmer. 1-0. Keine Ahnung, der HSV ist so unberechenbar. Es kommt jetzt ein Befreiungsschlag, wir gewinnen 4-1.
Gut so. Ich sag 3-1.
Wunderbar.
Sehr schön. Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind dann jetzt auch mal durch für heute. Ihr könnt am Wochenende wieder euren HSV Man of the Match Spieltag 32 wählen. Ich hoffe, dass das Spiel ein bisschen ansehnlicher wird und dass auch wieder viel mehr Leute Motivation haben, ihre 6 Punkte zu vergeben. Das war ja jetzt am Wochenende echt leider eher ein Graus. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und ja, hört uns weiterhin, empfehlt uns weiter, abonniert uns bei Twitter und ja.
Und noch Glückwünsche zum Aufstieg für die Hamburg Towers.
Juhu!
Die sind jetzt erstklassig.
Oha, was ist jetzt während der Sendung passiert, oder?
Ja, ja. Das ist gerade eben ist das Spiel zu Ende, weißt du, und sind aufgestiegen.
Jo. Sehr schön. Okay, Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin nur der HSV.
Nur der HSV.
Mit diesem Leasing-Auftakt der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.